SRF 2 Kultur.
Reflexe. Am Mikrofon Ina Büsch. Wie entstand der Kapitalismus? Welche Chancen hat das Bürgertum? Was ist eine charismatische Herrschaft? Was zeichnet Bürokratie aus? Mit solchen Fragen beschäftigte sich der Soziologe Max Weber. Er war der größte Universalgelehrte seiner Zeit und er ist noch heute einer der wichtigsten Stichwortgeber für Debatten über unsere Gesellschaft. Max Weber verdanken wir Begriffe wie protestantische Ethik oder Entzauberung. Dieser Tage würde Max Weber 150 Jahre alt. Er wurde 1864 geboren und er starb 1920. Aus diesem Anlass ist eine neue Biografie erschienen. Geschrieben hat sie Jürgen Kaube. Er ist Soziologe und arbeitet bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort ist er verantwortlich für das Ressort Geisteswissenschaften. Jürgen Kaube, es gibt viele Biografien über Max Weber und es gibt unendlich viele wissenschaftliche Literatur, die sich mit seinem riesigen Werk beschäftigt. Nun, die Frage drängt sich auf, Jürgen Kaube, warum haben Sie dieser Flut an Büchern noch ein weiteres Buch hinzugefügt?
Na, ich könnte jetzt sagen, meine Ambition war, das erste Buch über ihn zu schreiben, das weniger als 500 Seiten hat, denn die bisherigen Biografien sind doch ziemlich Briketts.
Ihre hat ungefähr 450.
Das ist richtig, ich bin nur knapp darunter geblieben. Ja. Aber das eigentliche Motiv war, dass ich selbst so eine Art Karriere, Laufbahn durch die Disziplinen genommen habe, von der Nationalökonomie, der Volkswirtschaftslehre zur Soziologie, die ein bisschen dem ähnelt und insofern es sehr viele systematische Gesichtspunkte gibt. Also das Leben ist das eine, das andere ist sagen, das, was er uns heute noch zu sagen hat. Und das fand ich bisher ein bisschen unterbelichtet in der Diskussion und der Beschreibung seines Werdegangs.
Sie haben erwähnt, dass eben sowohl Max Weber als auch Sie als Nationalökonom begonnen haben und dann später Soziologen wurden. Häufig laufen ja Biografen auch Gefahr, dass sie sich mit der biografierten Person identifizieren. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie diese Falle der Komplizenschaft umschifft haben?
Na, zum einen sind es 150 Jahre, die zwischen uns und Max Weber liegen. Es ist eine komplett andere Gesellschaft, eine ganz andere Lebensführung, mal abgesehen von den intellektuellen Fähigkeiten, die so enorm sind. Das gebieten über 4, 5 sozialwissenschaftliche Disziplinen, die Jurisprudenz, die Geschichte, die Soziologie, die Philosophie, all das gibt es bei ihm. Und dann ist es aber auch so, er hat ein Leben geführt, das heute eigentlich undenkbar wäre. Er kommt da auf die Welt als Mitglied einer protestantischen Oberschicht. Überall wird die Universität beherrscht von Leuten, mit denen er entweder verwandt oder bekannt ist. Es ist Großbürgertum, es gibt riesige Kapitalien, Textilindustrie steckt dahinter. Dann die Nervenkrankheit, der Zusammenbruch um die Jahrhundertwende herum. All diese Dinge, die man heute oder jedenfalls ich zum Glück auch nicht erleben muss.
Max Weber war ein Mann des 19. Jahrhunderts und er starb im 20. Jahrhundert. Nicht von ungefähr trägt Ihre Biografie den Untertitel »Ein Leben zwischen den Epochen«. An sich ist das ja nichts Besonderes. Es gibt andere große Denker, die im 19. Jahrhundert geboren wurden und im 20. Jahrhundert starben. Ich denke zum Beispiel an Sigmund Freud. Was ist denn so besonders an diesem Leben zwischen den Epochen?
Nun, das eine ist in der Tat, dass Weber in einer Welt Preußen um 1870 in den Eliten dort groß wird, die dann nach der Jahrhundertwende so allmählich komplett abgeräumt wird. Aber wie Sie sagen, das ging auch anderen so. Nun verbindet er aber sein eigenes Leben und seine intellektuellen Positionen immens mit dieser alten Welt. Also im Grunde genommen formuliert er eine Gesellschaftslehre aus der Sicht der dominanten Schicht damals des Großbürgertums mit der Frage, die natürlich im deutschen Kontext vor allem wichtig ist, wieso ist dieses Großbürgertum auf allen möglichen gesellschaftlichen Gebieten dominant, Wirtschaft, Kunst, Gelehrsamkeit, aber nicht in der Politik. Dort eben nach wie vor der Adel, die Aristokratie, die Landbesitzer und der Hof dominant. Also er verbindet sein eigenes Schicksal intellektuell ganz stark mit dieser alten Welt, die dann aber eben verschwindet oder jedenfalls geschwächt wird. Und im Grunde genommen ist dann auch sein Leben am Ende von vielem Scheitern bestimmt. Und zum anderen muss man halt sagen, das wäre ein Unterschied zu Sigmund Freud und anderen Künstlern etwa, die auch über die Jahrhundertwende hinweg lebten. Weber will eben diese Gesellschaft selbst beschreiben. Er ist einer der Ersten, der nicht nur einen Teil, das Individuum oder die Kunst oder das Recht oder die Politik beschreiben will, sondern die Gesellschaft als Ganze. Und das verlangt dann doch noch einmal ganz andere, wie soll man sagen, Sichtweisen und Einstellungen zu dieser Gesellschaft ab, von der er sich auf der einen Seite halt distanzieren muss, um sie in den Blick zu bekommen, deren Teil er aber andererseits ist und wie sehr existenziell sozusagen ihre Schicksale durchlebt. Das, glaube ich, ist das Besondere bei ihm.
Eben, er nahm ja als Soziologe, das war ja damals eine ganz junge Wissenschaft, als Soziologe nahm er eben die Gesellschaft in den Blick. Er hat aber eben als Jurist begonnen, als Nationalökonom. Er hat Verschiedenes studiert und zwar in Heidelberg. Heidelberg ist heute eine bekannte Universitätsstadt und war damals eine überaus wichtige Universitätsstadt. Wie es sich damals studierte, das hat Max Weber beschrieben. Wir hören einen Ausschnitt.
Jüngst war ich beim alten RM und hörte ein, wie behauptet wurde, für seine Verhältnisse ziemlich ruhiges Kolleg an. Er schien erst lange nach halb, abgesehen von Apostrophen wie die folgenden. Er tritt auf das Katheter und hustet. »Meine Herren, Sie sehen, ich bin krank, ich huste.« »Oh, oh, allgemeines Bedauern. He, werden die Pfaffen schreien, das geschieht dem Kerl recht, dem Hunde, dem Atheisten, Verfluchten.« Lebhafter Applaus, Pfui und sonstige Rufe. »Aber, meine Herren, das ist ganz egal, es wird dort fortgemacht.« »Fortgesoffen, bravo«, brüllt ein altes Bierskelett neben mir. »Meine Herren, Sie haben soeben Veranlassung genommen, mir Bravo zuzurufen. Lassen Sie mich Ihnen dafür auch Bravo und Bravo zurufen. Meine Herren, Sie lachen doch nicht über mir. Ich wollte zu Ihnen von Politik sprechen. Mein Herz hängt am Vaterlande und an Bismarck. Ich habe geglaubt, Sie seien auch patriotisch«, sprach's und rannte hinaus. Die Vorlesung war zu Ende, nachdem sie 10 Minuten gedauert hatte. Die Achtung vor den Professoren wird durch dergleichen nicht gesteigert, wohl aber die Rohheit unter den Studenten, welche sich allmählich daran gewöhnen, zusammen mit all dem Pöbel, der in dieses Kolleg läuft, es waren über 250 Hörer da, einen alten Mann zu verhöhnen.
Ja, wenn man dies hört, kann man sich kaum vorstellen, wie sich Max Weber in diesen Umständen, in diesen Zuständen an der Uni zu einem der größten Universalgelehrten entwickeln konnte.
Ja, sicherlich ein Umstand war die vollständige Freiheit damals an den Universitäten. Also man überließ eigentlich den Studenten vollständig, was sie machen wollten. Weber hat diese Freiheit genutzt. Ich meine, er war auch ein großer Mitglied dieser Studentenverbindung, wenn ich so sagen darf, etwas salopp, ein großer Trinker und der diese Männlichkeitsrituale mitmachte. Aber er hat sich doch mit einem immensen Fleiß auf das gestürzt, was ihn interessierte. Im Jurastudium zum Beispiel gar nicht das geltende Recht, sondern die Rechtsgeschichte. Er hat schon sehr früh viel über die Entstehung des Christentums und über die Antike gelesen. Also das war sicherlich so ein Motiv, wie aus ihm ein Gelehrter wurde, der Fleiß, den er da beweisen konnte. Zum anderen war er eben eine sehr, wie soll ich sagen, vergleichende Natur. Es hat ihn immer sehr interessiert, wenn es etwas gab, was in Mitteleuropa galt, galt es denn auch woanders? Also was dann später in seine Studien über die Weltreligion mündet. Er war immer sehr an anderen Ländern interessiert, was sich dann später zeigt in seiner immensen, fast hektischen Reisetätigkeit. Dem allen ließ die Universität damals immense Freiheiten und natürlich die Gelehrten, die es dort gab, erkannten ihn relativ bald als einen Fall ihresgleichen. Und dann wurden die Leute auch gefördert, zumal wenn sie aus etwas größeren Häusern, der Vater eben Berufspolitiker, die Mutter die Erbin dieses großen Textilvermögens, wenn sie also aus derselben Schicht kamen, dann wurden die Leute dort sehr, sehr gefördert und sofort als Individuen erkannt, was auch natürlich ging, wenn die ganze Universität nur 300 Studenten hatte.
Das sind ja paradiesische Zustände, wenn man das hört, 300 Studenten. Nun, Sie haben es erwähnt, sein familiärer Hintergrund spielte sicher auch eine Rolle und er orientierte sich ja relativ lange auch an diesem großbürgerlichen Hintergrund. Also heiratete er ja auch standesgemäß. Er heiratete eine entfernte Cousine, die Marianne Schnittger. Und ich möchte hier wiederum ihn selbst sprechen lassen, nämlich hören wir einen Ausschnitt aus dem Verlobungsbrief.
Komm mit mir, mein hochherziger Kamerad, aus dem stillen Hafen der Resignation hinaus auf die hohe See. wo im Ringen der Seelen die Menschen wachsen und das Vergängliche von ihnen fällt. Aber bedenke, im Kopf und im Busen des Seemanns muss es klar sein, wenn es unter ihm brandet. Keine fantasievolle Hingabe an unklare und mystische Seelenstimmungen dürfen wir in uns dulden. Denn wenn die Empfindung dir hochgeht, musst du sie bändigen, um mit nüchternem Sinn dich steuern zu können.
Da ist die Rede von Nüchternheit, von Bändigung. Und es fällt auf, dass er da eigentlich ähnliche Begriffe gebraucht wie bei der Formulierung seiner These zur protestantischen Ethik. Er stammt ja aus einem protestantischen Elternhaus, vor allem seine Mutter war sehr religiös. Der Protestantismus hat ihn geprägt und ihn dann eben unter anderem auch zu einer seiner Hauptthesen über den Kapitalismus geführt. Aber der Protestantismus, so kriegt man zumindest den Eindruck, hat ihn auch in der Beziehung zu seiner Frau Marianne geprägt.
Ja, es ist sicherlich so, dass über weite Strecken seines Lebens hinweg das Wort Pflicht eine ganz große Rolle spielt. Und wenn man Pflicht einmal als Gegenbegriff zur Neigung nimmt, dann muss man schon sagen, dass eigentlich Marianne Schnittger in ihn verliebt war, aber eher wahrscheinlich doch eher nicht in sie. Jedenfalls war es keine große Leidenschaft, auch wenn er hier von den Leidenschaften als Wogen auf hoher See spricht. Also wenn er da sagt, man müsse das zähmen, da war bei ihm gar nicht so viel zu zähmen. Das war wohl mehr an sie adressiert. Das entwickelt sich später dann in andere Richtungen, aber im Grunde genommen war er doch jemand, der ganz stark ein bisschen auch in Pflichten geflüchtet ist. Also es ist ein junger Mann, der ein bisschen auch gehemmt ist, das schreibt er auch selbst, nicht aus sich recht heraus kann und sehr gerne sich bewährt an Dingen, die ihm die Außenwelt bietet, zeigt, was er alles kann, aber erst einmal von sich aus gar nicht die Initiative ergreift. Und das war auch in den Liebesdingen so.
Aber in den Liebesdingen, da gab es ja dann einen Aufbruch im Umkreis der Avantgarde, in der er sich bewegte. Auch er hatte ja eine Beziehung zu Else von Richthofen. Else von Richthofen war Fabrikinspektorin, sie war die erste deutsche Beamtin. Und er hatte diese Geliebte, aber hatte dann auch noch eine Pianistin zur Geliebten, das war Minna Tobler. Minna Tobler hat auch einen gewissen Einfluss auf Max Weber, indem sie ihn zur Musik führte. Es ist ja interessant, dass hier sich dann plötzlich ein anderer Max Weber zeigt. Hier tritt einem der Max Weber des 20. Jahrhunderts der Avantgarde entgegen.
Ja, das ist richtig. Also auch in diesen erotischen Dingen gibt es diesen Epochenbruch, dass auf einmal Dinge möglich sind, die vorher unausdenkbar gewesen wären in einer deutschen Universitätsstadt. Also erhebliche, sagen wir mal, Promiskuität, viele Ehebrüche, die interessanterweise fast immer mit Genehmigung des jeweils betroffenen Partners, seien es nun die Ehemänner als oder die Ehefrauen, vonstatten gingen. Ja, also Marianne Weber weiß davon und begrüßt es auf eine gewisse Weise sogar mit der Formulierung, was du bei mir nicht finden kannst, warum soll ich dem im Wege stehen, wenn du es bei jemand anderem findest. Also das sind sehr, wie soll man sagen, auch im Rückblick fast anrührende Bemühungen, sexuelle Befreiung unter den rigiden Bedingungen einer natürlich nach wie vor herrschenden strengen Tugend und einem nach außen nichts durchdringen lassen, da unter solchen Umständen sexuelle Freiheit irgendwie zu erfahren.
Wir haben nun davon gesprochen, wie Max Weber selbst gelebt hat. Er hat sich entwickelt von einem eher verklemmten Mann, was jetzt nun die Liebesbeziehungen angeht, zu einem Mann, der in einem gewissen Sinn ein promiskuitives Leben geführt hat. Wie die Menschen leben, das war ja eigentlich eben auch die Frage, die ihn interessiert hat. Wie handeln sie? Weshalb leben sie so? Und diese Fragen haben ihn dann ja auch zur intensiven Beschäftigung mit den Ursprüngen des Kapitalismus geführt und eben zu seinem schon jetzt ein paar Mal erwähnten Buch »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus«. Und ich erlaube mir ganz kurz, diese These zusammenzufassen, sehr vereinfacht natürlich. Sie heißt: Im 16. und 17. Jahrhundert haben in der angloamerikanischen Welt streng asketisch lebende Protestanten jenen Lebensstil hervorgebracht, ohne den der moderne Kapitalismus nicht hätte entstehen können. Nun, diese These, sie wird immer wieder aufgegriffen, sie wird diskutiert, sie ist aber nicht unumstritten. Und Sie selbst, Jürgen Karbe, formulieren in Ihrem Buch sehr treffend, wie ausgerechnet eben die Askese den Kapitalismus herbeiführt, den Kapitalismus, der ja der Inbegriff des Materialismus ist.
Ja, Weber war da sicherlich in einer gewissen Spannung. Seine eigene Zeit war die Zeit der Kaufhäuser, des Luxus, der Gründerzeit, dieser Warenwelt. Und gleichzeitig eben versucht er zu erklären, wie eigentlich Menschen dazu kommen, Geld, das sie erwerben, zu reinvestieren, es zu sparen und nicht zu verbrauchen, über ihren Verbrauch hinaus, ihre Bedürfnisse hinaus zu arbeiten. Und er hat da Mittelschichten, Industrie vor allem am Anfang des Kapitalismus im Blick. Weniger den Handel, weniger die Finanz, weniger die Banken. Im Grunde genommen, was ihn für die Anfangsphase des Kapitalismus fast erstaunlich wenig interessiert, ist, dass das jemand auch gekauft haben muss, was da erzeugt wurde. Das wäre sicherlich so eine Rückfrage, die man heute an ihn hätte. Reine Produktion reicht ja nicht für eine Wirtschaft. Mhm. Ein anderer Punkt, Weber hat versucht, die Mentalität, sagen, ganz stark ins Zentrum zu stellen, zu sagen, es braucht eine bestimmte Mentalität für eine Wirtschaftsform, sozusagen eine Wirtschaftskultur muss da sein. Heute würde man natürlich die Rückfrage haben, waren das Protestanten, die zu Kapitalisten wurden, oder waren es Kapitalisten, die im Protestantismus eine Religion fanden, die ihnen gemäßer war als die katholische, als die Regeln, die ihnen auferlegt wurden, die Abgabenpflichten aus Rom?
Nun, im Grunde genommen haben Sie die Frage nach dem Huhn oder dem Ei formuliert. Was ist denn Ihre Antwort?
Na, ich würde mit Blick auf die gegenwärtige Forschung sagen, dass Weber ein bisschen stark stilisiert die Protestanten als Asketen am Anfang. Ich habe ein eigenes Kapitel darüber, über die Frage, waren denn die Puritaner puritanisch? Also waren sie in ihrer Sexualmoral so, wie Weber sie darstellt, als Leute, die die Sexualität als einen Fall von Leidenschaftlichkeit so ganz zurückgedrängt haben. Und da muss man heute sagen, es ist fast das Gegenteil der Fall. Die Puritaner haben eigentlich eine sehr, ja, wie soll ich sagen, zärtliche Fassung des Umgangs zwischen Eheleuten eher im Blick gehabt, ausgehend von dem berühmten Satz im Alten Testament, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei. Das wurde, sagen, entwickelt als eine Art Aufforderung, sich aneinander zu freuen. Also Weber stilisiert sie sehr stark. Es ist eine gewaltige Konstruktion. Man muss sagen, es spricht für ihn, dass es damals die einzige Konstruktion für die Anfänge des Kapitalismus war, die man überhaupt diskutieren konnte. Er hat damit angefangen, mit diesen Fragen. Und da finde ich, sollte man jetzt nicht undankbar sein und nur, wenn man es anders sieht, den Stab über ihn brechen, dass wir darüber überhaupt diskutieren können. Verdanken wir ganz stark der Art, wie er das gemacht hat.
Wir verdanken Max Weber ja auch, dass man über die Bürokratie bzw. über die Anfänge der Bürokratie diskutieren kann. Zur Zeit, als Kafka das Schloss schrieb oder auch andere Texte zu diesem Thema publiziert wurden, hat auch Max Weber seine Gedanken zur Bürokratie und zum Beamtentum publiziert. Und auch diese Worte werden heute von Rednern gern aufgegriffen. Hören wir, was er unter anderem zur Bürokratie meint.
Dass die Welt nichts weiter als solche Ordnungsmenschen kennt. In dieser Entwicklung sind wir ohne dies begriffen. Und die zentrale Frage ist also nicht, wie wir das noch weiter fördern und beschleunigen, sondern was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft bürokratischer Lebensideale.
Nun, das ist so ein Punkt, wo man heute die Sache anders sehen würde. Weber hat im Grunde die Organisationssoziologie mit diesen Thesen, mit dieser Metapher von der Bürokratie als Maschine auf den Weg gebracht, aber die weitere Entwicklung dieses Faches war eigentlich ein einziger Kampf gegen diese These, zu sagen, das ist keine Maschine, Bürokratien sind hochpersonalisierte Gebilde. Man kann sie sich nicht von der Spitze aus gesteuert vorstellen. Das mag so eine wünschenswerte Idee von Chefs sein, dass sie die Sache in der Hand haben, aber wenn man sie näher befragt, würden sie zugeben, dass das nicht der Fall ist. Also diese Vorstellung des von oben nach unten, dass die ganze Kenntnis oben sitzt und die Ausführungsinstanzen unten, dass die Bürokratie vor allem durch Präzision besticht, schon das ist bei Kafka eigentlich im Schloss ganz anders dargestellt. Da fiel mir das Ungreifbare der Bürokratie, was sie so unheimlich macht. Also da hat sich im Grunde genommen die Betrachtung der Bürokratien doch weitgehend von Weber entfernt, auch wenn wir heute unter dem Stichwort Algorithmus, der Vorstellung, dass das Internet und die digitalen Technologien die Menschen komplett ausrechenbar machen. Wenn man so will, so eine Art Wiederauflage der Maschinenmetapher, nur sind es jetzt ein bisschen andere Maschinen, erleben, auf die man vielleicht ähnlich gelassen reagieren sollte und sagen, die Bürokratie als Maschine, die alle beherrscht, können vor Lachen.
Sie hören Reflexe, eine Sendung zum Soziologen Max Weber mit dem Biografen Jürgen Kaube am Mikrofon Ina Büsch. Vor 150 Jahren ist Max Weber geboren worden. Vor 100 Jahren wurde der Erste Weltkrieg begonnen. Nicht nur wegen dieser Jubiläen, auch sonst drängt es sich auf, von Max Webers Verhältnis zum Krieg zu sprechen. Er hat sich wie so viele Intellektuelle freiwillig gemeldet. Er kam dann aber nicht an die Front, sondern in die Verwaltung, in die Lazarettverwaltung. Und von dort schrieb er:
Ich habe 13 Stunden Dienst im Lazarett. Vielleicht komme ich doch in eine Festung oder so etwas. Marschieren kann ich ja leider nicht und bin daher nicht an der Front zu brauchen, was einen doch hart ankommt. Denn einerlei, was der Erfolg ist, dieser Krieg ist groß und wunderbar.
Jürgen Kaube, es gab zwar, wie gesagt, viele Intellektuelle, die sich für den Krieg begeistert haben. Dennoch hat es mich ein bisschen erstaunt, war doch Max Weber ein sehr kritischer Geist.
Das ist völlig richtig. Ich habe das Erstaunen auch geteilt in der Biografie. Wenn man sich damit befasst, würde man sagen, ja, die waren fast alle wahnsinnig begeistert. Aber wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der sonst so auf Distanz und Realismus und Nüchternheit drängt, sich trotzdem so stark erfassen lässt und nicht nur ein Patriot, sondern eben ein glühender Nationalist ist, der dann auch vor keinen Übertreibungen letztlich zurückschreckt, obwohl er dann während des Krieges sehr scharfe und dann wieder sehr klare und auch pessimistische Analysen verfertigt, die Deutschen extrem warnt vor ihrer Großmäuligkeit, also damit meint er vor allem Wilhelm II. Und die Leute um ihn herum, aber auch den Generalsstab. Also da gibt es eine ganz große Mischung zwischen einander widerstrebenden Motiven. Vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, dass eben auch Weber doch, wie soll ich sagen, angesteckt war von existenziellen Situationen. Das war ja generell so. Stellen Sie sich das vor, jemand, der sein Leben eigentlich am Schreibtisch verbringt und irgendwie tausende von Seiten pro Jahr produziert, in Gelehrsamkeit sich ergeht und gleichzeitig immer nach Wirksamkeit drängt, ja, politischer Beratung, Aktion. Der Krieg hat für diese Leute eine wahnsinnige Faszination ausgelöst, weil er eine ganze Welt abräumte, weil man den Eindruck hatte, jetzt sind wir bei etwas Wirklichem, nicht nur bei Büchern und Debatten. Eine ungeheure Verführung, die auch irgendwie eine erschreckende Verführung ist. Und man könnte sagen, umso erschreckender, wenn sie so jemanden auch noch erfasste, der alles mitbrachte, um eigentlich in Distanz von solcher Hingabe an den Moment sich ergreifen zu lassen. Also ich denke, solche Motive spielten eine Rolle, dass die Politik das Wichtigste sei, dass der Krieg die Endform der Politik ist, die letzte Art, das auszuagieren. All diese Dinge spielten dann eine Rolle. Und Weber hatte zumindest große Schwierigkeiten, diese Affekte unter Kontrolle zu bringen.
Und er hat das ja wie andere auch eben diesen Krieg mit der Hoffnung verbunden, dass dann danach eine in Anführungszeichen gerechtere Gesellschaft entsteht.
Ja, das ist völlig richtig. Er hat eine eigentümliche, und zwar jedenfalls heute eigentümlich vorkommende Vorstellung, nämlich, dass der Krieg eigentlich eine Demokratisierungsaktion ist. Dass man im Grunde genommen den Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, dass man denen zum Beispiel das Wahlrecht nicht mehr verweigern kann, weil sie ja für die Nation gekämpft haben. Daran hat er dann Hoffnung gesetzt, dass der Krieg im Grunde genommen diese aristokratische Gesellschaft als politische Macht abräumt. Das war dann auch gar nicht falsch. Also das hat sich genau so zugetragen. Auch wenn er natürlich nicht wissen konnte, dass diese Abräumaktion der alten Gesellschaft dann hineinmündete, nicht in eine konsolidierte bürgerliche Demokratie, jedenfalls nicht in Deutschland, sondern in den Kampf der Extremismen miteinander.
Max Weber starb ja 1920 und da drängt sich zum Schluss die Frage auf, ja, was bleibt? Was bleibt von seinen Thesen, seinen Theorien, außer dass sein Werk ein großer Fundus ist für Vortragsredner? Was bleibt, Jürgen Kaube?
Na, zum einen ist es so, wenn man einmal die Wirtschaftsethik der Weltreligion, diese drei Bände in die Hand nimmt oder so, man wird sofort hineingesogen in diese Darstellung einer Problemlage, also die Suche nach Erlösung von Intellektuellen, die sich umsetzt in, ja, ihren Kampf gegen billige Erlösungsstrategien, magische. Also Weber ist ein Autor, der bei aller Mühsamkeit seines Stils von seinen Thesen und dem Ernst, in dem er sie vorträgt, fasziniert. Was auch bleibt, ist einfach der Respekt vor einer sehr, sehr schwierigen Sache, die wir am Anfang schon berührt hatten. Wie kann man eigentlich seine Zeit analysieren, ohne ihren Dummheiten auf den Leim zu gehen, ohne ideologisch zu werden? Das ist gar nicht so einfach. Das sieht man an vielen Theorien, die so herumgeboten werden. Weber ist ein Beispiel dafür, wie viel Gelehrsamkeit es braucht, wie viel Distanzierung durch Wissen und durch Theoriebildung, also nicht nur Geschichten erzählen, nicht nur Epochen, Zäsuren ausrufen und Zeitdiagnosen verkaufen wollen, sondern Begriffsbildung betreiben. Da ist er im Grunde genommen ein, auch wie soll man sagen, didaktischer, erziehender Autor, weit über die Frage hinaus, was von seinen Thesen im Einzelnen bleibt. Ich hatte schon gesagt, er selber wäre, glaube ich, ganz damit zufrieden zu sagen, von meinen Thesen im Einzelnen bleibt gar nicht viel. Aber die Art, wie sie entwickelt wurden, das ist eigentlich doch nach wie vor ziemlich vorbildlich. Und es wird so viel von Interdisziplinarität gesprochen und dann große Forschergruppen gebildet. Das ist Interdisziplinarität in einem Fall und das zeigt er, wie so etwas geht und wie anstrengend das ist.
Es ist anstrengend. Es ist auch anstrengend, Weber zu lesen, mit Ausnahmen. Sie haben es erwähnt, sein Stil ist sicher nicht mehr der Stil, der heute gepflegt wird. Ich würde auch, um nochmals das Beispiel Sigmund Freud zu erwähnen, sagen, Sigmund Freud war ein begnadeter Stilist, Max Weber wahrscheinlich weniger. Und da drängt sich schon nochmals die Frage auf, weshalb ist er eigentlich heute so berühmt? Und weshalb gilt er eigentlich als der deutsche Soziologe? Weshalb wird er nach Luther und Goethe, wie anfangs erwähnt, so sehr erforscht?
Nun, das ist einmal seine Themenvielfalt. Also er hat ja wenig ausgelassen. Es gibt eine Musiksoziologie von ihm, eine Religionssoziologie, Politik hat er kommentiert, die russische Revolution und das Parteienwesen. Und ich könnte jetzt eine sehr lange Liste vorlesen. Also das ist das eine. Er hat überall dort mit großem Ernst sehr interessante Argumente vorgetragen, ja, flächendeckend sozusagen. Und das Zeitungswesen oder das Duell oder was Sie wollen, da hat er sich gekümmert, war unglaublich interessiert auf allen Gebieten. Und das andere, er hat so Grundprobleme des modernen Menschen auf der Ebene nicht der Psyche, wie bei Freud, sondern auf der Ebene der Gesellschaft formuliert. Also wie geht man mit der Tatsache um, dass man so viele Rollen durchleben muss, Familienmitglied, berufstätig, Wähler, Konsument und immer eigentlich das Ganze einem abverlangt wird und wie diese Rollen aber passen oft nicht zueinander. Ja, man muss dem auf dem einen Gebiet der Wahrheit folgen und auf dem anderen der Ökonomie und dann geht es wieder um Macht. Wie geht das eigentlich zusammen? Das sind so Fragen, die moderne Gesellschaft nach wie vor eigentlich umtreiben. Und insofern ist er einer der Ersten, die das ausprobiert haben und auch in seinem Leben, das, wenn man so will, faszinierender ist als sein Stil, in seinem Leben das auch ausgetragen hat, also in seiner Biografie, diese Schwierigkeiten der modernen Gesellschaft, gleichzeitig tugendhaft zu sein und erotisch. Wie geht das eigentlich? Und insofern ist Weber, glaube ich, immer wieder für die Leute jemand gewesen, für andere Forscher jemand, der sie irgendwie fasziniert hat. Und da steckt, glaube ich, auch ein Recht darin, in dieser Faszination. Das könnte ich auch nicht sagen, sonst kann man nicht 450 Seiten über ihn schreiben.
Vielen Dank, Jürgen Kaube. Diese 450 Seiten sind zusammengefasst unter dem Titel Max Weber, ein Leben zwischen den Epochen. Geschrieben hat diese Biografie, wie gesagt, Jürgen Kaube. Erschienen ist sie beim Rowohlt Verlag Berlin. Sie hörten Reflexe, am Mikrofon Ina Büsch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.